Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Kapitel 1. Das Musikakademiegesetz von 1931. Der Fall Lilli Pollack. Vierter Teil. Lilli Pollack und Karl Wiener verlassen die Akademie. Die Musikstudentin Lilli Pollack hat mit den von ihr initiierten Protesten gegen die autoritären Reformen nicht nur öffentliches Aufsehen erregt, sondern auch den Ärger des Akademiepräsidenten auf sich gezogen. Karl Wiener besteht auf ihre Entlassung als Hörerin. In der 40. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich wird der Fall Lilli Pollack behandelt. Stenografisches Protokoll vom Dienstag, den 7. Juli 1931. Bundesminister für Unterricht, Dr. Czermak.
Ich glaube, mich nicht ausführlich auf die Behandlung jenes Falles einlassen zu sollen, der gegenwärtig noch Gegenstand einer Disziplinaruntersuchung bildet und bezüglich dessen ich veranlasst war, einen Teil des ersten Disziplinarerkenntnisses aufzuheben. Tatsache ist, dass eine Aufforderung der Schüler zum Kampf für die Freiheit der Lehre gegen die Bedrohung der Existenz der Schüler und so weiter immerhin nicht üblich ist. An Schulen nicht üblich ist, insbesondere nicht an Akademien und nicht ohne weiteres gutiert werden kann. Es ist gänzlich falsch und wäre verkehrt, wenn es unsere Absicht sein sollte, die Proletarierkinder auszuschließen. Im Gegenteil, das höhere Schulgeld wird es vielleicht notwendig machen, mehr Schüler der Anstalt als bisher von der Zahlung des Schulgeldes zu befreien. So ist es überall. Das Schulgeld ist immer noch niedriger als an sämtlichen gleichaltrigen Anstalten und Einrichtungen des In- und Auslandes. Ein Schulgeld von rund 200 Schilling im Jahr bleibt weit hinter dem Schulgeld an irgendeiner Privatanstalt zurück. Es ist nicht wesentlich höher als das Kollegiengeld an den Hochschulen. Dabei besteht die Sicherheit, dass wirklich bedürftige und begabte Schüler davon befreit werden.
Präsident des Wiener Stadtschulrates Otto Glöckel.
Hohes Haus. Der Herr Minister hat erklärt, dass er gar nicht begreifen kann, wenn man sich nicht darüber aufregt, wenn Hochschulstudenten für die Freiheit der Lehre, für eine vernünftige Studienreform, für möglichste Unterstützung bedürftiger Talente weiter eintreten und eine Versammlung zur Durchführung dieser Forderungen einberufen. Der Herr Minister weiß nicht, was sich in nächster Nähe dieses Hauses vollzieht, wie man dagegen die Freiheit der Lehre unter dem Zeichen des Hakenkreuzes und mit den geistigen Waffen des Knüppels kämpft. Er weiß davon nichts. Er ist nur pflichtgemäß empört darüber, dass man an der kleinen Hochschule eine Versammlung abgehalten hat, die einigen heute sehr mächtigen Herren nicht angenehm war. Ich gebe zu, dass sich an dieser Hochschule manche Dinge ereigneten, die nicht die Zustimmung der Öffentlichkeit finden können. Ich gebe zu, dass es viele Streitigkeiten, viele Missverständnisse gegeben hat. Ich gebe zu, dass vielleicht auch das sehr starke Eingreifen der politischen Presse die Dinge nicht gefördert hat. All das sei zugegeben, aber trotzdem hat man sich auf dem Boden des Gesetzes zu bewegen. Nun ist noch das letzte Hindernis zu beseitigen. Weg mit der Autonomie, ein neues Gesetz. Jetzt freut uns die Hochschule nicht mehr. Daher lieber eine Fachmittelschule. Wenn man diese Regierungsvorlage durchliest, muss man fragen, was steht denn da eigentlich drinnen? Nur das eine, dass die Hochschule aufgelassen werden soll. Jede Regelung dienstrechtlicher Natur, besoldungsrechtlicher Natur wird der Verordnungsgewalt überlassen. Das, was man dem letzten Dorfschullehrer nicht zuzumuten wagt, wird jetzt diesen Lehrpersonen, die einst Magnifizenzen, die einst Hochschulprofessoren und Senat gespielt haben, zugemutet. Der Lehrkörper hat, das steht ganz ausdrücklich in der geplanten Verordnung, nicht das Recht des Vorschlages zur Bestellung neuer Lehrkräfte. Wie wird man also Vorschläge in die Nähe des Herrn Ministers bringen können? Durch reine Koterie, durch reine Protektion. Anders ist kein Weg gegeben. Aber mehr noch. Können Sie sich weiters vorstellen, dass es eine dreiklassige Volksschule in Vorarlberg oder Oberösterreich gibt, in der man eine Zusammenfassung der Lehrer zu einem Lehrkörper einfach verbietet? Der Lehrkörper hat keine Vertretung. Er darf nie zusammentreten, um zu irgendeiner Frage Stellung zu nehmen. Es könnte ihm sonst passieren wie dieser Hörerin, die dafür die Freiheit der Lehre eingetreten ist. Und wer für die Freiheit der Lehre an dem Konservatorium oder der Musikhochschule oder wie sie auch heißen mag, eintritt, wird dann gemaßregelt.
Karl Wiener wird bereits mit 1. Dezember 1932 als Leiter der Akademie für Musik und Darstellende Kunst wieder abberufen. Angesichts der ausbleibenden künstlerisch-pädagogischen und finanziellen Erfolge der Anstalt löst der Rechnungshof die Verträge für die Meisterklassen. Zwischen Ministerium und Akademie hat sich die Stimmung massiv verschlechtert. An Karl Wieners Stelle wird Karl Kobalt berufen, der sich ebenfalls zum Prinzip der Meisterschulen bekennt. 1933 erhält die Akademie eine neue Verfassung, die weitere massive Eingriffe in die Arbeitsverhältnisse der Lehrkräfte beinhaltet. Alle Verträge werden zeitlich befristet und die Honorare verringert. Nach dem Doppelverdienergesetz müssen verheiratete weibliche Personen aus dem Bundesdienst entlassen werden. Das bringt der Akademie einen erheblichen Verlust an qualifizierten Lehrkräften.
Innerhalb von 24 Stunden ist vor 2 Jahren Ministerialrat Gurtner, der damalige administrative Leiter der Staatsakademie für Musik, von seinem Amt entfernt worden. Und innerhalb von 24 Stunden ist sein Nachfolger Präsident Dr. Karl Wiener von der Leitung derselben Anstalt enthoben worden. Dr. Karl Wiener, der so plötzlich sein Amt als Leiter der Staatsakademie für Musik verlassen musste, ist darin schon geübt. Er hat schon einmal, kurz nach dem Umsturz, seine Stelle als Präsident der Musikakademie niedergelegt. Ich weiß nicht, wer Dr. Wiener aus seinem Pensionistendasein plötzlich wieder zum Leiter der Staatsakademie für Musik gemacht hat. Er war eines Tages, sogar zur Überraschung der hohen Beamten des Unterrichtsministeriums, da, hatte große Vollmachten, unterstand direkt dem Unterrichtsminister und begann, ohne sich um den Sturm in der Öffentlichkeit zu kümmern, die Hochschule für Musik aufzuheben und berühmte und einflussreiche Professoren der Musikakademie abzubauen. Juden und Christen, Lehrer, welche im Ministerium nicht beliebt waren, und solche, die mit christlich-sozialen Politikern Bier tranken. Man ließ Dr. Wiener in jenen hohen Gegenden des Ministeriums, die wir von unseren Talhütten nur aus der Ferne sehen, ruhig abbauen. Keine Intervention beim Unterrichtsminister half. Kein Zeitungssturm richtete etwas aus. Max Reinhardt, Dr. Bär, Dr. Wallerstein mussten gehen. Erst als Dr. Wiener aufbauen wollte, begannen die Schwierigkeiten. Plötzlich wurde das Budget empfindlich gekürzt. Plötzlich gab es Schwierigkeiten, Widerstände, die meteorologischen Verhältnisse wurden immer schlechter. Der Vertrag Dr. Wieners erwies sich wie jeder Vertrag bei geänderten Verhältnissen als ein Blatt Papier. Er gab Dr. Wiener Rechte, aber die Macht war nicht bei ihm, diese Rechte durchzusetzen. Die Übermacht war stark und der Schlag, den Dr. Wiener gegen den Sektionschef Dr. Prüger zu führen glaubte, erwies sich als ein Fehlschlag. Dr. Wiener, der jetzt zum 2. Mal plötzlich in der Musikakademie verabschiedet wird, zieht sich nunmehr endgültig aus dem öffentlichen Leben an seine Bridge-Tische zurück. Wenn Geist und ein Gemisch aus Gutem und Bösem einen interessanten Mann machen, so war Dr. Wiener ein sehr interessanter Mann. Ministerialrat Dr. Karl Kobalt, der Nachfolger Dr. Wieners geworden ist, hat nichts von dem verhängnisvollen Talent Wieners, Unwillen, Entrüstungen, Proteste in der Öffentlichkeit hervorzurufen. Max Gras in der Tag vom 27. November 1932.
Lilli Pollack kehrt nicht mehr als Studentin an die Musikakademie zurück. 1932 inskribiert sie an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien und schließt ihr Studium mit einer Promotion über den Einfluss Ovids auf das englische Renaissance-Epos 1938 ab. Im selben Jahr flüchtet sie mit ihrer Mutter Ida, ihrem Bruder Egon, der ebenfalls an der Musikakademie studiert hat, und ihrem ersten Ehemann Wolfgang Speiser über die Schweiz und Frankreich nach Australien. Egon erleidet während der Flucht einen Nervenzusammenbruch und wird den Rest seines Lebens in einem Sanatorium in der Schweiz verbringen, von wo aus er Briefe, die er auch mit Kompositionsskizzen versieht, an seine Mutter schreibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg versucht Lilli, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Ehemann, einen Neuanfang in Wien. Während Wolfgang Speiser an seine in den 1930ern begonnene Karriere in der sozialistischen respektive sozialdemokratischen Partei anknüpfen kann, hält es Lilli Pollack im Nachkriegs-Wien nicht aus. Ein Cousin oder eine Cousine schreibt in einem Nachruf, dass der
Schatten des Nationalsozialismus
sie dazu veranlasst habe, 1963 Wien wieder zu verlassen und nach England zu gehen.
Lilli war überzeugt davon, dass eine große Anzahl von Österreichern und Österreicherinnen, mit denen sie tagtäglich Kontakt hatte, während der Zeit des Nationalsozialismus enthusiastisch pro-Nazi gewesen wären. Und dass die meisten von ihnen kein Schuldbewusstsein hinsichtlich dieser Zeit hätten.
In London lebt sie zusammen mit ihrem zweiten Mann Paul Rosenow, mit ihrer Tochter Eve und ihrer Stieftochter Ruth. Sie arbeitet als Klavierlehrerin und reist immer wieder nach Australien, um Familienmitglieder zu besuchen. 1993 stirbt sie dort im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Hüftoperation.
Archive sind Orte der Übersetzung und der Umbewertung. In ihnen lagern Dokumente, Spuren und Schriftzüge, die bestehende Ordnungen aus der Fassung bringen und in Möglichkeitsräume übersetzen können. Tradierte historische Überlieferungen können durch Fundstücke aus den Archiven überholt, große Erzählungen durch Akten und Akte der Vergegenwärtigung zu Fall gebracht werden.
Die Konturen der rebellischen Musikstudentin Lilli Pollack haben sich Schritt für Schritt bei den Gängen in die Archive der MdW und des Vereins der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung sowie in Korrespondenzen immer deutlicher abzuzeichnen begonnen. Die Randnotizen in Zeitungsartikeln über eine umstrittene Reform haben zur aufsässigen Schülerin, über die ein Akademiepräsident mit kaum verhohlenem, sexistisch verbrämtem Hass auf die Arbeiterinnenbewegung urteilt, geführt. Das politische Engagement, das dermaßen denunziert wurde, zu den Artikeln, die Lilli und Egon Pollack für die Sozialistische Akademische Rundschau verfasst haben. Die Autorin einer Biografie über einen von Lillis australischen Verwandten hat den Kontakt zu ihrem Neffen und zu ihrem Schwiegersohn hergestellt, die sich ihrerseits bereit erklärt haben, in Mails und bei einem längeren Interview zu erzählen, sowie dem MdW-Archiv persönliche Dokumente zu überlassen. Die Schatten institutioneller, politischer, rassistischer und antisemitischer Gewalt haben sich immer wieder über Lilli Pollacks Leben gelegt. Um ihre Geschichte, diesen Schatten, die mitunter bis in die Gegenwart reichen, entwenden zu können, ist es notwendig, sich an die Ränder tradierter Institutionsgeschichte und Geschichten zu begeben, die
ungeheure Gefahr,
die Lilli Pollack als politisch engagierte Studentin in den Augen des Akademiepräsidenten verkörpert hat, in den entsprechenden zeitgeschichtlichen Kontext zu stellen und dadurch jenen Mut zu würdigen, der sich bis heute darin zeigt, der tatsächlichen
ungeheuren Gefahr,
die in der autoritären Entmündigung und in der Aberkennung von Selbstbestimmung und Mitspracherecht liegt, zu begegnen.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MdW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.